Wir sind ihre zweite Heimat.
Und es ist dann wirklich eine sehr seltene und schwere Differentialdiagnose.
Alles, was sozusagen unterhalb des Gürtels ist, wird dann einfach nicht mehr nachgefragt.
Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadim und an meiner Seite, wie jedes Mal seit mittlerweile über 30 Folgen, Katheterkollegin Justus. Hallo Justus, erzähl mir doch von deinem Tag.
Hallo Nadim, wie sagt man immer bei den Kongressen oder Vorträgen, danke für die einleitenden Worte. Mein Tag hat heute einiges zu bieten gehabt, wahrscheinlich wie alle unsere Montage und die sind immer spannend, da ist viel los, aber ich bin gut durchgekommen und ich versuche irgendwie die Wochen nicht immer am Wochenende als Ziel zu orientieren, da macht man sich von der Einstellung irgendwie was kaputt. Weißt du, was ich meine?
Also geschuldet der Tatsache, dass ich gerade kurz vor meinem Umzug stehe und eine neue Rotation beginne, aber dazu gleich mehr, sind Wochenenden für mich aktuell sowieso nur der Zeitraum, wo ich alles Liegengebliebene aufarbeite. Aber Justus, prinzipiell hast du recht, das Wochenende sollte eigentlich eine freie Zeit sein.
Stichwort Rotation, was läuft gerade in der Klinik? Erzähl doch.
Also aktuell bin ich auf der Station bei uns. Das ist ja eine auf 2 Wochen limitierte Rotation, weil es erfahrungsgemäß einfach anstrengend ist. Aber ab Januar rotiere ich in ein kleineres Krankenhaus in der Umgebung, wo wir Assistenten auch mal zum Operieren kommen, hoffentlich. Justus, wir haben heute ein sehr spannendes Thema vor uns, auf das wir tatsächlich lange gewartet haben. Wir wollen uns heute einen neuro-urologischen Crashkurs abholen.
Genau, und an dieser Stelle schon mal ein Gruß und ein großes Dankeschön an Martin Spangenberg aus Berlin, ein guter Freund von mir, der uns geschrieben hat, dass wir endlich mal eine Neuro-Uro-Folge machen sollen.
Man muss dazu sagen, dass Martin selbst als Urologe im Unfallkrankenhaus in Berlin täglich bis zu 6 Urodynamiken macht und damit ein ziemlicher Crack ist, was dieses Thema angeht. Er hat uns sehr bei der thematischen Vorbereitung unterstützt, hat uns aber auch unsere beiden ExpertInnen heute ans Herz gelegt und wollte aber selbst nicht mitmachen. Dafür danke und ganz liebe Grüße, Martin.
Und eine dieser Expertinnen unserer heutigen Folge ist seit 2014 Chefärztin des querschnittgelähmten Zentrums der Klinik für Paraplegiologie und Neurourologie der Zentralklinik Bad Berka und Mitglied des Vorstandes des Arbeitskreises Neurourologie und damit wirklich eine der Ansprechpartnerinnen schlechthin für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen, liebe Dr. Ines Kurze.
Ja, einen schönen guten Abend, Justus und Nadim und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, euch einen hoffentlich spannenden Einblick in die Neuro-Urologie geben zu können und euch zu zeigen, dass eben Neuro-Urologie nicht nur 6 Urodynamiken pro Tag sind.
Genau dafür sind wir hier. Herzlich willkommen. Unser zweiter Experte ist Oberarzt in der Urologie des Universitätsklinikums Ulm und Leiter der interdisziplinären Neuro-Urologie. Er hat selbst einen eigenen YouTube-Kanal, der sich UROC nennt und für neuro-urologische Patientinnen und Patienten sowie Interessierte eine Informationsplattform darstellt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Oliver Schindler.
Ja, vielen Dank. Bleibt nur mir zu sagen. Ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Abend und auch mal so ein Stück weit aus dem Nähkästchen plaudern zu können. Denn ich hätte tatsächlich nie gedacht, selbst Neuro-Urologe zu werden. Nach einigen Fortbildungen habe ich dann Interesse gefunden und jetzt lässt es mich nicht mehr los.
Sehr, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen, Olli. Ich freue mich auch, dass du sofort zugesagt hast. Ich musste so lachen, als ich in diesen YouTube-Kanal reingeschaut habe und ein Intro war ja dieser Ausschnitt aus dem legendären Film Das Boot und das habt ihr ein bisschen verändert. Sehr, sehr sehenswert und die Erklärungen total gut. Ich glaube, das hilft echt nicht nur den Patientinnen und Patienten, sondern auch uns, da mal reinzuschauen.
Das glaube ich auch. Justus, lass uns loslegen. Wir haben jetzt, bevor wir uns den Patientinnen und Patienten unserer Folge widmen, ein paar allgemeine Fragen vorweg, um euren Erklärungen dann auch zumindest einigermaßen Folge leisten zu können. Oliver, bitte erklär doch mal ganz kurz, was die grundsätzlichen Begriffe der neuro-urologischen Störungen bedeuten. Ich denke an Begriffe wie Speicherstörungen, Entleerungsstörungen oder den urologischen Zungenbrecher, die Detrusorsphincter Dyssynergie.
Ach, einfach herrlich, ja, das ist wie aus dem Vollen schöpfen. Und also ich mag vor allen Dingen den Beginn mit den Speicherstörungen und Entleerungsstörungen, weil die jetzt einfach vom Wort her tatsächlich noch für mich ganz gut zu erklären und zu verstehen sind. Die Blase hat ja nicht so viele Aufgaben, also als typischer Beutel kann sie halt sehr gut speichern. Das macht sie tatsächlich so 99% am Tag und nur circa 1% am Tag geht es dann wirklich ums Leermachen. Zumindest, wenn es alles so gut funktioniert. Jetzt eine Störung bei der Speicherphase, wie macht sich das bemerkbar? Häufige Toilettenbenutzung, Harninkontinenz, beispielsweise bei einer Schrumpfblase oder bei einer Überaktivität der Blase. Es gibt aber auch die Blasenentleerungsstörung, die ganz viele Ursachen haben kann. Da kann ein Stein im Weg sein, da kann ein Tumor im Weg sein, da kann der Blasenmuskel defekt sein oder auch die neurologische Versorgung. Einfach alles. So, das ist wirklich ein richtiger Blumenstrauß. Denke ich an den Diabetiker und. Also die Entleerung der Blase gegen die ganz normale Speicherfunktion.
Wie ist es mit der Detrusor-Überaktivität?
Ja, ich glaube, das ist einfach das moderne Wort. Vielleicht habt ihr schon von der spinalen Instabilität gehört oder andere Worte kreisen auch, aber die neurogene Detrusor-Überaktivität, das ist so der passende Begriff unserer Zeit. Letztlich ist das ein anderes Wort für spastische Blase, also ein zuckender Muskel. Und ich vergleiche das mal, wenn ich mit dem Reflexhammer auf deine Patella eindresche und den Patellarsehnenreflex die ganze Zeit einfach immer wieder auslöse, mit dem Unterschied, dass wir hier in der glatten Muskulatur sind. Aber diese Detrusor-Überaktivität kennzeichnet sich einfach durch ein häufiges Zucken des Blasenmuskels aus. Das sieht man von außen nicht. Da muss man tatsächlich dann anders ran.
Wie ist es jetzt genau andersrum? Eine Detrusor-Unter- oder Akontraktilität?
Ja, führt in der Regel dann zu Blasenentleerungsstörungen. Und da ist der Muskel, der Detrusor Vesicae, einfach zu schwach. Der kriegt die Kurve nicht. Er schafft es nicht, mehr genug Druck aufzubauen. Bis weit ins 18. Jahrhundert haben alle noch geglaubt, dass sich die Blase nur durch Bauchpresse entleert und nach dann der Einführung der Urodynamik, ca. 1850, konnte man dann nachweisen, dass sich dieser Muskel tatsächlich relevant zusammenzieht und einen ordentlichen Druck erzeugt. Wenn der jetzt nicht so gut funktioniert, dann sprechen wir von der Detrusor-Unteraktivität und wenn der wirklich ganz schlaff gelähmt ist, dann ist es ein atoner Detrusor oder ein akontraktiler Detrusor.
Und was ist mit unserem Zungenbrecher?
Haha, erstmal vorweg, da gibt's auch noch zwei. Also es gibt die Detrusor-Sphincter-Dyssynergie, geht mir runter wie Butter, und es gibt aber auch die Detrusor-Sphincter-Dyskoordination. So, was ist da der Unterschied? Bei der Detrusor-Sphincter-Dyskoordination, da habe ich einfach eine schlechte Koordination zwischen Blase und Beckenboden, Blase und Schließmuskel, und die lässt sich in der Regel aber trainieren. Da ist dann keine neurologische Ursache da. Und die Detrusor-Sphincter-Dyssynergie, da braucht es eine ganz klare neurologische Ursache. Nur dann sprechen wir davon. Und das ist nichts anderes als ein nicht mehr Zusammenspielen zweier Muskel, und zwar von dem Detrusor und vom Sphincter. Meinen Patienten erkläre ich das immer ganz gerne mit zwei Händen, die auf und zugehen, Blase und Schließmuskel. Das geht jetzt im Podcast nicht. Aber vielleicht kann man sich's vorstellen, dass wenn die Blase sich kontrahiert und der Beckenboden sich gleichzeitig kontrahiert, dass da nichts rausgeht. Und diese Dyssynergie, die hat eben sehr schwere Folgen für unsere Patienten.
Und vielleicht zum letzten Begriff meiner kleinen Vokabelliste, die Blasenhalsinsuffizienz.
Also danke an den Martin dafür, unglaublich. Die Blasenhalsinsuffizienz, sagen wir Blasenhals glattmuskulär, Alpha-1-Rezeptoren, wer das Tamsulosin noch erinnert, lässt sich da recht gut beeinflussen. Aber es gibt auch neurogen bedingt beispielsweise eine Blasenhals-Detrusor-Dyssynergie. Das heißt, dass der Blasenhals beispielsweise mitten in der Speicherphase aufgeht und die Patienten einen wahnsinnigen Harndrang verspüren. Und das ist dann wirklich eine sehr seltene und schwere Differentialdiagnose.
Danke, Olli. Das war jetzt ja gar kein langsames Warmlaufen, sondern gleich richtig Input. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt den Vorteil, dass ihr zurückspulen könnt und nochmal die einzelnen Punkte euch anhört, wenn ihr genauer hinhören wollt. Ines, mich interessiert jetzt aber noch dieser doch sehr spezielle Begriff der autonomen Dysreflexie, bevor wir richtig loslegen. Was ist das jetzt im Vergleich zu den anderen Problemen, die Olli gerade geschildert hat?
Naja, da sind wir ja mittendrin im autonomen im autonomen Nervensystem. Da müssen wir uns so ein bisschen an einer kleinen Definition entlanghangeln. Es ist also eine Dysregulation des autonomen Nervensystems, die bei Patienten mit einer Rückenmarkschädigung ab einer Lähmungs- oder Läsionshöhe oberhalb von T6 auftritt. Das muss ich mit einigen Worten erklären. Also stellt euch vor, ein Patient erleidet eine akute Querschnittlähmung. Und dieser Patient durchläuft nun verschiedene Phasen und der erste ist der sogenannte spinale Schock. Diese Phase kann Tage bis Monate dauern und nach Abklingen dieses spinalen Schocks kommen zusammen mit den eigenen Reflexen der Skelettmuskulatur und der Muskelspastik auch die Funktion des autonomen Nervensystems quasi wieder zurück. Das Problem ist nur, dass unterhalb der Rückenmarkschädigung die Kontrolle und die Steuerung durch das Gehirn im Prinzip fehlen. Und dadurch können unkontrollierte, reflexartige autonome Reaktionen erfolgen. Und das Ganze nennt man autonome Dysreflexie. Und ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte zu meiner Facharztprüfung überhaupt keine Ahnung, was eine autonome Dysregulation überhaupt ist. Und obwohl eine autonome Dysreflexie wirklich potenziell lebensbedrohlich ist, es kommt zu anfallsartigen, wirklich sehr hohen Blutdrücken mit systolischem Druck von bis zu 300 ist da möglich. Es kann zu Komplikationen wie Blutungen kommen, einer hypertensiven Enzephalopathie und so weiter. Und das ist für mich der Grund, warum wir diesen Begriff wirklich etwas genauer uns angucken und besprechen sollten, auch was die klinischen Symptome anbetrifft, weil letztendlich kommen Patienten mit einer solchen Symptomatik natürlich in die ganz normalen Notfallambulanzen ohne entsprechende paraplegiologische oder neurourologische Expertise. Die kommen da eben an mit einem massiv angestiegenen, anfallsartigen Blutdruck, der begleitet sein kann, nicht unbedingt, aber er kann, von klopfenden Kopfschmerzen, starkes Schwitzen, Gänsehaut. Oft beschreiben die Patienten auch so ein Zittern, die haben Angst, ein verstorbenes Sehen kann eine Rolle spielen. Viele beschreiben auch so eine beengte Nasenatmung. Also das ist ganz, ganz buntes Bild. Aber manchmal kommen die Patienten auch eben mit diesen Blutdruckkrisen ohne das alles. Es ist eine stille autonome Dysreflexie, was es noch schwerer macht, ne? Und da kommt es ganz darauf an, dass wirklich der aufnehmende Doktor dann versteht, in welche Richtung geht das Ganze? Es geht eben nicht in die Richtung, ich mache jetzt mal einen Blutdrucksenker oder so, sondern ich muss schon gucken, was liegt hier vor. Ich habe einen querschnittgelähmten Menschen vor mir. Spätestens dann muss mir einfallen, da kann noch was anderes eine Rolle spielen. Und da muss man eben auch genau wissen, was sind denn die Faktoren, die eine solche Symptomatik auslösen können. Und da kommen wir als Urologen ins Spiel, denn der Auslöser eines solcher autonomen Dysreflexie ist eben in den meisten Fällen eine Überdehnung der Harnblase. Das ist der allermeiste Grund. Dann natürlich auch Manipulationen an der Harnblase selber, aber auch bei Zustand nach Provokation, jetzt bei Urodynamik, kann das natürlich auftreten, also während wir die Diagnostik machen. Aber auch sexuelle Stimulation oder auch, und das ist ganz wichtig, auch eine Überdehnung des Darms, beispielsweise wenn unsere Patienten, die ja oftmals zu einer Verstopfung neigen oder die hochgelähmten Patienten, die eben sehr viel Luft in ihrem Darm haben können. Also einfach eine Aufdehnung der Hohlorgane, Blase und Darm können dazu führen. Oder eine ganz einfache Provokation rektal, das kann eine Fissur sein oder irgendetwas, kann im Prinzip zu einer autonomen Dysreflexie führen. Und klar ist, die Therapie, die allererste Therapie der Wahl ist natürlich diesen Trigger, diese Ursache ausschalten. Und was macht er? Das kann der Urologe am besten. Natürlich einen Katheter erstmal legen und die Blase leer machen. Ja? Also so viel in aller Kürze. Aber natürlich muss dann auch relativ rasch der Blutdruck senkt werden, was dann medikamentös erfolgt. Aber wirklich merken, wenn ein Patient hochgelähmt mit einer Querschnittlähmung kommt und eine solche ausgeprägte Symptomatik bietet, immer an eine autonome Dysreflexie denken und primär den Trigger beseitigen.
Justus, ich glaube, das wird eine Folge zum Mitdenken. Jetzt sind wir in genau so einer Notaufnahmesituation, Justus und ich gemeinsam, wie es so oft vorkommt, Sonntagnachmittag, und stehen vor einer Patientin. Sie ist 54 Jahre alt, bekannt an einer multiplen Sklerose, erkrankt und ist seit etwa 5 Jahren mit einem, und hier scheiden sich ja die Namensgebungsgeister, ich nenne es jetzt einfach mal einen suprapubischen Katheter und nicht Puffy, Justus, versorgt und kommt immer mit wiederkehrenden Infekten und Okklusionen dieses suprapubischen Katheters. Hat zudem eine Inkontinenz aus der Harnröhre und neben dem Katheter läuft der Urin nebenher. Sie nimmt 30 Milligramm Trospiumchlorid einmal täglich. Oliver, ich meine, dass der Wechsel von diesem suprapubischen Katheter jetzt nicht die Lösung ist, ist klar. Aber erklär uns doch mal, warum sie diese Harninkontinenz und diese Beschwerden jetzt überhaupt hat.
Also, ganz ehrlich, der Fall ist so häufig. Ich denke, die Konstellation, die sicherlich, also jede Woche mehrmals in meiner Sprechstunde, und gerade bei Patienten mit Multipler Sklerose, wo noch oft eine ganz gute Mobilität da ist, wenn die Blasenfunktion schon sehr so derart aus dem Ruder ist, dann vielleicht kann man sich das auch gar nicht vorstellen, wie schlecht die Lebensqualität von so einer 54-jährigen Dame ist, die vom Bauch heraus sowie nach unten permanent Urin verliert. Also das geht ja nicht nur mit den Infekten, das ist der Geruch, das ist so eine Lebensqualität, da bleibt man besser zu Hause und traut sich gar nicht mehr aus dem Haus. Und dann kommen die Patienten mit, naja, schon einem fortgeschrittenen Problem zu uns in die Sprechstunde und fragen, warum habe ich jetzt diese Inkontinenz? Ich habe doch einen Katheter. Also erstmal freue ich mich, dass das so ein gutes Beispiel ist, direkt aus der Praxis. Und ich denke, auch man erkennt dann gleich, dass eine Dauerableitung auf Dauer nicht immer die beste Lösung ist. Also warum? Was sind jetzt die Gründe für diese Inkontinenz? Was steckt da wahrscheinlich dahinter? Wir haben ja die neurologische Grunderkrankung der multiplen Sklerose, die wird auch nicht ganz frisch sein. Das ist einfach Empirie, dass Patienten mit multipler Sklerose sehr häufig diese neurogene Detrusor-Überaktivität haben. Das heißt, die Blase, was ich vorhin so versucht habe zu erklären, die ist spastisch, die zuckt und zuckt und zuckt. Das ist ja auch völlig Wurst, ob sie gerade leer ist. Die zuckt trotzdem. Und da auch mit Dauerkatheter die Blase jetzt nicht auf den letzten Tropfen ausgesaugt wird, ist immer so ein gewisser Rest da. Und dann haut's das, egal wo lang, haut's das raus. Die Blase nach 5 Jahren mit Dauerkatheter kann schon auch Narben aufweisen, kann kleiner geworden sein. Dann sagen wir hypokapazitäre Harnblase, Schrumpfblase, was auch immer. Das kennen wir auch bei der Strahlenblase, das Problem. Also auch hier ist die Frage, ist die Dehnbarkeit der Blase, wir nennen das dann noch Compliance, ist die Dehnbarkeit der Blase überhaupt noch gegeben? Oder haben wir eine Blase, in die nur noch 50 Milliliter reinpassen? Dann kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass es eben aufgrund des hohen Druckes oben wie unten ganz gut rausläuft. Und noch eine Frage dazu, wer kann denn dann bei den oft schwer beeinträchtigten Patienten im Rollstuhl da eine ordentliche Diagnostik machen?
Genau. Jetzt hatte Nadim ja schon im Kopf den Puffy, ich darf sagen, oder den SPK zu wechseln. Was wäre denn, Olli, dein Ansatz? Was können wir jetzt, du sagst, Diagnostik ist ein großes Problem, aber was können wir jetzt akut mit der Patientin machen? Wie können wir der helfen?
Also ich denke, neben dem Wechsel vom Kathetermaterial ist auch die Überprüfung, ich sag mal, vom Hilfsmittel, vom Katheter ganz relevant. Was ist es für ein Katheter? Lässt sich da vielleicht noch was verbessern? Die Dicke, sage ich mal, des Bauchdeckenkatheters könnte angepasst werden. Ich sage aber gleich dazu, nicht gleich auf den Gartenschlauch gehen, und auch der hält da nicht ewig, sondern es verzögert da nur das Problem. Medikamentös könnte man rangehen. Sie hat ja das Trospiumchlorid 30 Milligramm einmal täglich. Das ist schon ganz gut, aber vielleicht zu wenig. Das wissen wir nicht. Und daher wäre es auf jeden Fall gut für die Patientin, ihr einen Plan schon mal mitzugeben. Denn wahrscheinlich schaffe ich es ja nicht, in dieser Situation gleich die komplette Harninkontinenz zu lösen. Aber vielleicht kann ich der Patientin einen ganz guten Plan auf den Weg geben, dass sie sich schon mal darauf einstellen kann. Und die erweiterten Untersuchungen, auf die kommen wir später dann gerne nochmal zurück. Was sich sicherlich auch machen lässt, wäre nach Komorbiditäten zu schauen, beispielsweise nach einer ordentlichen Obstipation. Häufig ist es so, wenn sich die Darmfunktion verbessert, verbessert sich auch die Blasenfunktion. Und in dem Sinne kann es schon auch vorkommen, dass sich die Harninkontinenz verbessern lässt, auch alleine durch ein gutes Darmmanagement.
Jetzt, du hast jetzt gerade von diesem Plan gesprochen. Wir haben jetzt ja nicht die Möglichkeit, gerade im Moment diese erweiterten Untersuchungen zu machen. Das heißt, wir würden jetzt mal nach dem Darm fragen. Wir würden fragen, hat sie eine Obstipation, würden da versuchen, schon mal so ein paar Tipps zu geben. Trinkmenge, Katheter abblocken, dickerer Katheter. Was sind da die Dinge, die du auf jeden Fall sagen würdest, die muss diese Patientin mitnehmen aus der Notaufnahme?
Jetzt haben wir natürlich schon ein paar Pfeile noch im Köcher. Ich denke, was immer ganz interessant ist, wenn man viel Zeit hat in der Notaufnahme, ist das selten. Aber wenn die Möglichkeit da ist, eine gute Sonographie, vielleicht sogar mit ein wenig der Füllung der Harnblase und dann sonografisch schauen, ist nicht doch ein Stein die Ursache. Also nach 10 Jahren haben 10% der Dauerkatheterpatienten, jetzt egal welcher, ungefähr ein 10%iges Risiko, einen Blasenstein zu entwickeln. Das ist also gelebte Realität, kommen in die Sprechstunde, macht den Ultraschall, sehe, na gut, brauche ich gar nicht lange nachdenken. Der Blasenstein macht das alles ja nicht besser. Detrusor-Überaktivität, Infekte, Okklusionen. Also da hätten wir tatsächlich einen Grund, den man auch schnell und gut behandeln kann, den die Patientin auch nachvollziehen kann, in dieser Notaufnahmesituation erkannt. Ja, wenn es geht, wäre auch die Zystoskopie eine Möglichkeit. Aber ich denke, das in der vielleicht Infektskonstellation selten erste Wahl. Und jetzt zu den eigentlichen Pfeilen im Köcher. Also es gibt beispielsweise eine Möglichkeit, da den Zystofix anzupassen. Da gibt es Doppelballon-Zystofix-Katheter, die da helfen können, die einfach eine bessere Drainage ermöglichen, weil da das Loch in der Mitte doch besser abhebt. Es gibt auch Zystofix-Katheter, die, also suprapubische Blasenkatheter, die einen Pigtail dran haben. In Ulm nennen wir es Zysto. Und diese Pigtail-Katheter können eventuell unter Umständen auch eine bessere Drainage bewirken. Also ich würde einfach der Patientin, wenn es akut möglich ist, dann mal ein anderes Modell anbieten vom Schlauch her und gucken, ob sie damit gut zurechtkommt. Und vielleicht auch am Anticholinergikum, an dem Trostiumchlorid, drehen, dass sie ja vielleicht eine höhere Dosis ausprobieren kann.
Mich interessiert noch, wie relevant ist in diesem Szenario die Urindiagnostik? Also ehrlicherweise, wenn ich einen Urin abnehme aus einem meinetwegen auch frisch gewechselten Zystofix, ist der ja immer irgendwie positiv. Also zumindest mal Leukozyten sind eigentlich immer nachweisbar. Ist es sinnvoll, diese Patientin, wenn sie diese Beschwerden immer wiederkehrend hat, dann in der Akutsituation mit einem Antibiotikum zu behandeln? Sollte ich der irgendwie eine Infektprophylaxe verordnen? Hat das einen Stellenwert?
Ja, also aus meiner Perspektive ist klar die Sache, dass es eine Multibesiedlung der Harnblase gibt bei Dauerkatheterträger. Die lässt sich nicht wegdiskutieren und die Urindiagnostik ist deswegen sehr eingeschränkt nützlich. Klar, wenn eine Infektkonstellation noch mit dabei ist und sie sagt, naja, ich habe das irgendwie alle 4 Wochen, nach einem Antibiotikum wird es besser, manchmal habe ich auch Fieber dabei, dann würde ich in jedem Fall eine Urindiagnostik veranlassen, auch in puncto der Klinik quasi entscheiden, ob ein Antibiotikum da sinnvoll ist. Wenn die Patientin schnell wiederkommen kann, dann kann es durchaus auch diagnostisch möglich sein, ihr ein Antibiotikum zu geben und sie dann wenige Wochen später zu fragen, hat das Antibiotikum einen durchschlagenden Erfolg gehabt, wenn man eventuell auch weiter. Aber ich glaube, das ist alles dann immer nur die Symptombehandlung. Gerade jetzt bei einer Patientin mit Multipler Sklerose, da müsste man tiefer reingehen.
Vielen Dank. Jetzt versetzen wir uns mal in etwa 15 Jahre zurück, Ines. Da ist diese Patientin das erste Mal wegen, ich nenne es mal Blasenproblemen, bei der Hausärztin gewesen, die dann eine Zystitis behandelt hat. Was hätte man jetzt retrospektiv, wenn man diese Folge hier gehört hat, neurourologisch zu diesem Zeitpunkt gesehen, beziehungsweise hätte man sehen können?
Ich glaube erstmal gar nicht so viel, weil wenn diese Patientin, ist es mir die Frage, war damals schon die MS bekannt oder nicht? Wir gehen mal davon aus, sie war schon bekannt. Dann ist es natürlich so, da muss man sich immer überlegen, wenn ich eine Patientin habe mit einer neurologischen Grunderkrankung, ob es Parkinson ist, in unserem Fall jetzt Multiple Sklerose, müssen wir als Urologen immer ein Stück weit über den Tellerrand gucken, auch ein Stück weit neurologisch denken, auch funktionell denken und zumindest eine entsprechende Basisdiagnostik einleiten. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber was auch wichtig ist, man muss irgendwo einordnen können, welche Symptome urologischerseits habe ich denn bei Multiple Sklerose zu welchem Zeitpunkt? Es ist nämlich so, dass eigentlich wenige Patienten mit MS als Erstsymptom bei der MS urologische Symptome haben. Das sind so 9%. Bei noch weniger, das kann man wirklich fast mal nachlässigen, bei 2%, die geben an, ausschließlich urologische Symptome zu haben. Also das ist gar nicht so vordergründig. Aber bei 20% sind die urologischen Probleme, die ja wirklich sehr divers sein können, schon bei Krankheitsbeginn da. Aber im Verlauf hat man dann 50-75-80% der MS-Patienten, die dauerhafte, andauernde oder wechselnde urologische Beschwerden haben. Aber so steigt man da im Prinzip ein. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wenn vor 15 Jahren die Patientin schon eine MS diagnostiziert hatte, möglicherweise da den ersten oder zweiten Harnwegsinfekt hatte, die Hausärztin erstmal nicht unbedingt eine andere Chance hatte, weil von der Hausärztin erwarte ich jetzt nicht unbedingt das neurourologische Know-how. Das ist auch, glaube ich, nicht der Anspruch. Aber ich denke, wenn eine solche Patientin dann in der Hausarztpraxis ankommt, dann sollte man doch verstehen, dass man solche Patienten dann spätestens zum Urologen und der Urologe sollte dann auch dieses neurologische Grundverständnis aufbringen.
Welche Untersuchungen? Jetzt gehen wir davon aus, diese Patientin wurde zu Justus in die Praxis überwiesen. Welche Untersuchungen wären jetzt an dieser Stelle sinnvoll?
Also das Allerwichtigste, und das ist ja nicht nur bei unseren neurologischen Patienten so, das ist ja bei jedem Patienten so, und hier besonders ist natürlich die Anamnese. Und gerade bei den MS-Patienten ist das betone ich jetzt ganz bewusst, ein aktives Nachfragen nach urologischen Symptomen von herausragender Bedeutung. Also man muss wirklich die Patienten aktiv befragen nach der Blasen- und nach der Darmfunktion. Das gehört immer zusammen. Ich fange dann meistens so ein bisschen mit diesen, etwas weniger peinlicheren Dingen an. Das ist wirklich auffällig, dass unsere MS-Patienten doch sehr schambehaftet sind, oftmals schon so einen langen Leidensweg hinter sich haben. Und wenn ich dann frage, haben sie einen verstärkten Harndrang, haben sie so eine Drangsymptomatik, fehlt ihnen auch ein bisschen ein Blasengefühl? Merken sie, wenn sie auf Toilette gehen müssen? Haben sie Infekte? Das wird immer noch ganz gut beantwortet. Aber wenn ich dann frage, wie ist es denn? Verlieren sie Urin? Nein. Da können selbst die Patienten vor einem sitzen, man riecht es und sagen kurz nein. Dann versuche ich es dann manchmal so ein bisschen anders, indem ich frage, benötigen sie Vorlagen? Dann antworten sie oft mal so, ja, ich brauche so 3 bis 4 Vorlagen, das ist aber kein Problem, damit komme ich gut zurecht. Ne? Also sie sind dann eher so, dass sie das ein bisschen nach hinten schieben. Wir kennen das auch so von den Neurologen, mit denen wir momentan auch versuchen, sehr viel enger zu arbeiten, weil die Neurologen sind ja super in der ganzen MS-Diagnostik und Therapie, aber alles, was sozusagen unterhalb des Gürtels ist, wird dann einfach nicht mehr nachgefragt oder nur so ganz am Rande, sodass das wirklich auch für die Patienten keine wirkliche Baustelle ist. Oder es ist dann so, es ist eben so. Also wirklich aktiv nachfragen. Dann natürlich ganz klassisch eine körperliche Untersuchung, urologisch, wie wir das so kennen. Dazu gehört als Neurologe in jedem Fall immer auch der sakrale Reflexstatus. Also man guckt, wie sind denn die, was gibt's da Ausfälle, wie ist die Sensibilität, wie ist der Nasphinkter, also diese Dinge. Und zusätzlich, jetzt bin ich wieder bei diesem, ich gucke mal über den Tellerrand, muss ich mir auch angucken, wie ist denn die Gehfähigkeit der Patienten, wie ist denn die Handfunktion, auch die Kognition, Stichwort Fatigue, also diese verstärkte Müdigkeit, weil all diese Dinge sind dann, wenn ich zur Therapiefindung komme, von entscheidender Bedeutung. Ich kann als Neurourologe wunderbare Therapieregime mir überlegen. Wenn ich das aber nicht beachte, kann es schlicht nicht umgesetzt werden, ne? Also diese Dinge müssen Sie mit anschauen und auch befragen. Ja, und als dritten Punkt dann sicher Sonografie. Das ist ja für uns Urologen, also das Handwerkszeug, das ist klar. Oroflometrie, Resthahnbestimmung. Und optimalerweise fordere ich dann auch die Patienten auf, ein Miktionstagebuch mit Stuhlprotokoll zu machen. Und wichtig auch, dass sie auch aufschreiben, die Miktionsvolumina. Das ist, wir geben dann mal so einen Messbecher mit. Und in Zusammenschau dieser vier Punkte, die ich jetzt aufgeführt habe, kann ich im Prinzip zu 80, 90% sagen, in welche Richtung wird denn letztlich die neurourologische Diagnose gehen. Und wenn ich am Ende feststelle, ich habe einen Patienten mit einer neurologischen Grunderkrankung, der eine Inkontinenz zeigt oder und der Resthahn zeigt oder rezidivierende Infekte zeigt, dann bin ich an dem Punkt angekommen, wo meine Basisdiagnostik mich zwar in eine Richtung geführt hat, aber wo ich jetzt in der Objektivierung bin. Und da bin ich immer die bei der Urodynamik.
So, vielleicht kurze noch Nachfrage. Ja, ich möchte kurz mal diese Sakralreflexe, dass wir das vielleicht nochmal kurz, dass du nochmal ganz kurz darauf eingehst, wie kann man das einigermaßen kompakt machen?
Ja, im Prinzip, eines der Hauptreflexe ist eigentlich der Bulbocavernosus-Reflex. Ja, Bulbocavernosus, den testen Sie, um letztlich herauszufinden, ist der sakrale Reflex da, ja oder nein? Wie der durchgeführt wird, wissen das, Sie haben einen Finger quasi im Anus, im Sphinkter und greifen beim Mann an die Glans und pressen den und es müsste eine Analkontraktion zustande kommen. Dann bedeutet das, der Bulbocavernosus-Reflex ist vorhanden, bei der Frau ist es die Klitoris. Dann gibt es so klassische, einfache Sachen wie den Hustenreflex, auch wieder anal geprüft oder die anale Willkürmotorik. Und wichtig ist auch, sind auch die sakralen, sensiblen Dermatome, die Sie im Prinzip einfach nur mit Berührung oder auch mit Stichtestungen überprüfen können.
Wie ging es mit dieser Patientin am wahrscheinlichsten weiter über diese Zeit? Also wie ist es bei dieser Patientin jetzt zu dieser Situation gekommen, in der sie sich jetzt bei uns, bei Justus und mir, in der Notaufnahme befindet?
Also ich hätte mich gefreut, wenn im Prinzip, nachdem der Katheter gewechselt worden ist und man hat auch geguckt, dass der Urin jetzt nochmal mit einer Kultur überprüft wird, dass man eine testgerechte Antibiose gemacht hätte, dann aber nicht die Patientin auf lange Zeit hat ziehen lassen, sondern gesagt hat, wir geben Ihnen jetzt diese testgerechte Antibiose, aber wir schauen, dass wir möglicherweise vielleicht auch schon unter dieser Antibiose einen kleinen infektfreien Intervall auch tatsächlich eine Urodynamik mache, also eine Diagnostik, dass wir endlich mal wissen, was ist denn eigentlich los? Und nach 15 Jahren wird es schon höchste Zeit. Das heißt, ich würde dann über den liegenden suprapubischen Katheter unter einer testgerechten Antibiose eine Urodynamik durchführen. In diesem Fall geht ja nun die Krankheitsgeschichte schon ziemlich lang, 15 Jahre. Da würde ich schon mir wünschen, dass wir wirklich den Goldstandard, also eine Video-Urodynamik machen können. Das ist immer so eine Frage, was habe ich in meinem Haus? Habe ich eine Urodynamik? Kann ich eine Videourodynamik machen? Hier wäre wirklich eine Videourodynamik indiziert, um schlichtweg auch primär die morphologischen Veränderungen des Harntraktes mit einschätzen zu können. Denn wenn ich eine Urodynamik mache, überlege ich mir, das ist ein dynamisches Verfahren. Ich gucke mir die Speicherphase, haben wir vorhin vom Olli gelernt, an. Ich gucke mir die Entleerungsphase an. Guck mir auch an, wie sind die Druckverhältnisse in den einzelnen Phasen. Und zusätzlich kann ich mir angucken, was macht denn der Blasenhalt, in welcher Phase und so weiter. Und bei dieser Patientin würde mich natürlich interessieren, zeigt sie erstens schon morphologische Veränderung der Blase mit Divertikeln, mit Blasenwandveränderung, vielleicht auch Refluxen? Ist die Blase überhaupt noch aufdehnbar nach dieser Zeit? Also wie ist die Compliance und so weiter? Und kann ich denn überhaupt noch Überaktivitäten dieser Form nachweisen? Und wenn man über MS spricht, gibt es im Prinzip, wenn man das zusammenfasst, so vier klassische Typen. Erster Typ ist eine klassische überaktive Blase, die ist die häufigste. Da hat man im Prinzip klinisch so einen imperativen Handrang, mit oder ohne Dranginkontinenz. Zweite Typ ist eine überaktive Blase mit Resthahnbildung und Detrusus Sphincter Dyssynergie. Habt ihr alles vorhin gelernt? Und die Patienten geben halt so einen imperativen Handrang an und versuchen dann immer noch, die Blase mittels Bauchpresse irgendwie zu entleeren. Und der dritte Typ ist der Typ, wo die Blase im Prinzip überläuft, weil gar kein Blasengefühl mehr da ist und die Entleerung quasi mittels Bauchpresse passiert. Und der Typ 4 passiert eigentlich nur im Schub. Und wenn wir mit wechselnden Symptomen und urodynamischen Outcomes. Und wenn wir uns diese Patientin angucken, ich würde schon vermuten, wir kennen jetzt keine genauen Symptome von vor 15 Jahren, aber dass sie mit einer überaktiven Blase auch jetzt noch ein Problem hat. Wir werden also eine Überaktivität sehen. Wir werden bestimmt auch morphologische Veränderungen sehen. Hier ist wirklich die Frage, schaffen wir es mit Medikamenten, mit Botox, mit verschiedenen Therapien, diese Überaktivität zu unterdrücken, mit zumindest dem Ziel, dass die Blase kontinent ist. Denn es ist ja ganz logisch, wenn ich einen suprapubischen Katheter in eine spastische Blase einlege, die vielleicht eine Compliance hat, die deutlich eingeschränkt ist, dann wird bei jeder kleinen Verlegung des Puffis, wie Sie sagen, oder des suprapubischen Katheters, dann zu einer Harninkontinenz resultieren.
Ich möchte noch einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Justus und ich fallen uns heute schon ständig ins Wort. Ines, lass mich ein ganz kleines Stück zurückgehen. Und zwar eine Frage, die ich mir so ganz praktisch stelle. Ich habe für alles, weil du vorhin von Objektivierbarkeit gesprochen hast, ich habe für alles einen Fragebogen, mit dem ich Symptome irgendwie in Scores zusammenfassen kann. Den IPSS-Fragebogen, den IEEF und was es nicht noch so gibt. Gibt es für dieses Patientengut, sage ich mal, einen sinnvollen Fragebogen, die ich bei so einer ausführlichen Anamnese irgendwie nutzen kann, um mir selbst als nicht erfahrener Assistent in der Neurourologie zu helfen?
Ich sag's mal so, in unserem Verein, und das sind auch gerade die Kollegen aus Bonn sehr aktiv, die haben wirklich einen standardisierten urodynamischen Bogen erstellt, den wir auch perspektivisch zur Verfügung stellen wollen und auch alle gleich nutzen wollen. Aber in den einzelnen Kliniken gibt es jetzt auch schon standardisierte Bögen, wo im Prinzip Symptome erfragt werden, wo auch die einzelnen Schritte im Prinzip anzukreuzen sind. Das ist natürlich sowohl für uns, die wir das jetzt schon viele Jahre machen, aber insbesondere für die Assistenten, die eben neu dazukommen, viel, viel einfacher, dann sich da ein bisschen entlang zu hangeln. Also da sind wir auch in unserem Verein, den ich später nochmal vorstellen werde, wirklich dran, um da auch nicht nur für die einzelnen Kliniken, sondern eben auch darüber hinaus so ein Tool zur Verfügung zu stellen.
Super, danke. Auch, dass du nicht einfach nur die Dinge so darstellst, sondern ein bisschen die Erklärung drumherum baust. Ich glaube, das macht es besser nachvollziehbar. Meistens ist es ja so, dass die Patientinnen und Patienten eben schon so lange mit dieser Sache, wie unsere Patienten jetzt gerade, zu tun haben und wir eigentlich als Assistentinnen und Assistenten, aber auch im weiteren Verlauf das Gefühl haben, hinterherzulaufen. Vielleicht ab jetzt durch unseren Podcast heute nicht mehr ganz so, aber im Alltag gibt es ja doch diese vielen Medikamente, du hast es erwähnt, Ines, mit denen wir dann zu tun haben, die man, sagen wir mal, bei neurourologischer Symptomatik geben kann. Jetzt will ich natürlich unsere urologischen All-Kammer-Tamsulosin und 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren nicht nennen, sondern ganz bewusst auf diese neurourologische Komponente gehen. Thema Anticholinergika, Olli. Ein kurzer Crashkurs für uns gerade. Wie wirken die bestimmten Anticholinergika? Welche Indikationen und Nebenwirkungen sind zu beachten? Fangen wir doch mal mit dem Trospiumchlorid an, das wir jetzt schon bei unserer Patientin hier im Einsatz haben.
Den Ball nehme ich gerne an. Als Assistenzarzt für Urologie hatte ich es ja einfach. Ich kannte nur mein Tamsulosin. Viel mehr musste ich ja nicht verschreiben. Dann kam die Urodynamik in mein Leben und schon wurde das alles wirrer. Mittlerweile habe ich bestimmt 8 verschiedene Anticholinergika im Repertoire. Dann gibt es noch die Beta-3-mimetischen Therapien und trizyklische Antidepressiva. Also es gibt so auf einmal so ein paar mehr Werkzeuge im Werkzeugkoffer des Urologen. Und ich denke, die wichtigste Gruppe, wie du schon gesagt hast, das sind die Anticholinergika oder die Antimuskarinika. Der Name kommt ganz einfach vom Ziel, von den Rezeptoren, die wir damit blocken wollen. Und es gibt Muskarine-Rezeptoren im ganzen Körper. Und spezifische Antimuskarinika wirken hoffentlich gegen vor allen Dingen die Rezeptoren, die auf der Blase sitzen. Und da gibt es bestimmte muskarine Rezeptoren, auf die das Trospiumchlorid, aber auch die anderen Anticholinergika eben ganz guten Effekt haben. Man kann fast sagen, alle so ungefähr gleich. Es gibt Unterschiede in der Verträglichkeit, aber in der Wirksamkeit ist bei allen das Ziel, dass die Blase beruhigt wird. Letztlich blocken wir damit den Parasympathikus, der die Blase zum Zusammenziehen bringen soll. Wenn ihr das aber zu viel tut, wir hatten vorhin diese Detrusor-Überaktivität, dann wollen wir ja genau das eben verhindern. Ja, also das Zucken der Blase wollen wir reduzieren. Und diese Anticholinergika haben genau die Eigenschaft, um vorneweg das gut bekannte Trospiumchlorid einfach zu dosieren, soll die Blut-Hirn-Schranke kaum durchdringen, wird es vor allen Dingen auch für, sag mal, ältere Semester ganz gerne verwendet. Kleiner Nachteil abseits, die sogenannte Anticholinerge-Last, die steigt leider trotzdem. Das heißt, wer viele Medikamente einnehmen muss und dazu noch sein Trospiumchlorid bekommt, hat leider doch die vielen Anticholinergen-Nebenwirkungen zu befürchten. Aber ansonsten sind die Nebenwirkungen bei allen Anticholinergika ziemlich ähnlich. Klar, das Ziel ist die Beruhigung der Blase. Von der Inkontinenz kann es aber zu Hyperkontinenz kommen. Das heißt, die Kontraktilität der Blase nimmt ab. Wenn beispielsweise beim benignen Prostata-Syndrom kann es durchaus auch zum Harnverhalt führen. Wenn ich zu hoch einsteige, dann berichten 80% über die Bank über Mundtrockenheit. Und das ist wirklich störend. Also wir haben hohe Abbruchquoten, gerade wegen der Mundtrockenheit. Und geben unseren Patienten dann gerne Tipps schon im Vorfeld, dass die nicht erst über den Beipackzettel drauf stoßen, und haben daneben, das gerade für unsere neurogen erkrankten Patienten häufig schwierig, auch eine Obstipationsneigung. Also alle Anticholinergika machen letztlich auch eine Verschlechterung der Darmfunktion und das nehmen nicht alle gerne in Kauf, sodass wir da auch oft doppelt behandeln. Also nicht nur das Anticholinergikum verschreiben, sondern auch gleich ins Darmmanagement mit einsteigen. Ja, dann gibt es tatsächlich auch noch psychische Nebenwirkungen durch die Anticholinergika. Aus meiner Zeit in der Kinderurologie, das war immer ganz spannend, haben wir die Eltern aufgeklärt, dass sich die schulischen Leistungen verschlechtern können. Und das ist jetzt gar nicht so aufs Trospiumchlorid bezogen, aber so allgemein schafft die Gruppe es, Sehstörungen zu machen oder auch Kognition zu beeinträchtigen. Da ist es wichtig, beispielsweise beim älteren Parkinson-Patienten auch die Partnerin mit zu involvieren. Den Patienten selber fällt es vielleicht gar nicht so auf, aber das ist so die typische Nebenwirkung, auf die man achten muss.
Bevor wir gleich nochmal auf deine Tipps, was die Nebenwirkungen angeht, eingehen, wie ist es denn eigentlich mit dem Wirkungseintritt? Also kann ich damit rechnen, wenn ich dem Patienten das mitgebe, der Patientin und sage, hey, nimm das jetzt mal, dass das nach 2, 3 Stunden wirkt? Oder wie, womit muss ich da rechnen?
Ja, das hängt vom Präparat ab. Also es gibt die Möglichkeit oral als Tablettentherapie. Wir haben das Oxybutynin-Pflaster und wir haben auch Oxybutynin als intravesikale Lösung. Da geht es am schnellsten. Es wird alles gut über die Blase aufgenommen. Der Wirkstoffspiegel ist dann sehr schnell, sehr hoch, auch im Blut. Und da habe ich praktisch, wenn ich eine Urodynamik vor und nachher mache, nach 20 Minuten schon eine sehr deutliche Reduktion der Detrusor-Überaktivität. Also ich würde sagen, bei der intravesikalen Variante tatsächlich die schnellste Wirkung. Bei den oralen Präparaten, das flutet über die Tage hinweg so langsam an, dass so eine richtig gute Wirkung bei den meisten Präparaten so nach einer Woche bemerkbar sein dürfte. Es verschwindet auch nicht gleich wieder, wenn ich es absetze, aber die brauchen eine Zeit, um die Wirkung zu entfalten.
Und jetzt finde ich doch spannend, du hast von diesen Tipps für diese Nebenwirkungen geredet. Also vielleicht beschränken wir uns auf die Mundtrockenheit und die Obstipation. Wie informierst du da die Patientinnen und Patienten?
Ja, ich finde es wichtig, dass unsere Patientinnen erfahren, dass die Mundtrockenheit so häufig ist. Es gibt die Möglichkeit, über den Tag verteilt immer wieder schluckweise Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das lindert es häufig. Die Zeit spielt uns da oft in die Karten, denn die Mundtrockenheit wird mit zunehmender Dauer oft als weniger unangenehm empfunden. Wobei sie dann schon immer noch da ist, aber das ist dann eben hilfreich. Und ich gehe halt vor allen Dingen auf die Wichtigkeit der Substanzen ein. Das hängt natürlich von der Grunderkrankung ab. Bei der Querschnittlähmung mit neurogener Detrusor-Überaktivität Da hängt letztlich das Überleben von der Behandlung der Erkrankung ab. Und bei der überaktiven Harnblase, wo es sehr viel um Lebensqualität geht, da kann ich schwerer ein Medikament verschreiben, das die Lebensqualität stark einschränkt. Das ist also dann sehr individuell zu entscheiden. Und bei der Verstopfung vom Darm, nun, wenn sowieso schon eine neurogene Darmfunktionsstörung vorliegt, dann bin ich ganz froh, liebe Ines, für deine und von deinem Team erstellte Leitlinie zur Behandlung der neurogenen Darmfunktionsstörung bei Querschnittlähmung. Letztlich gibt es ja so wie eine Art Stufenschema und da bereiche die Patienten auch schon bei der Rezeptierung der Anticholinergika vor. Die bekommen beispielsweise Movicol zusätzlich, um die Darmfunktion rege zu halten. Ich führe abführende Maßnahmen weiter aus, inklusive Zäpfchen oder sogar Miniklistieren. Das hängt dann aber auch mit der Grunderkrankung zusammen. Vielleicht ist die Patientin, junge Patientin mit OAB-Symptomatik, nicht gleich Zielpublikum, aber wenn der Patient schon mit einem chronischen, also wenn der Patient mit einer Tetraplegie erscheint und sowieso Schwierigkeiten mit der Darmfunktion hat, dann gehe ich da sehr genau drauf ein.
Okay, super, danke. Bevor wir gleich zu den Beta-3-Sympathomimetika kommen, gibt es ja noch ein paar andere Anticholinergika. Welche fallen dir da ein, die wir vielleicht kurz abgrenzen können zum Trospiumchlorid?
Ja, sehr gerne. Also, was ich sehr gerne mag, ist das Proberin, einmal aus der Kinderurologie, weil es da schon die 5 Milligramm Schritte gibt. Die kann man wunderbar einfach von der Dosis her nach oben schrauben. Es gibt die retardierte Variante, die man einmal am Tag nehmen muss. Das ist auch ein Faktor für die Patienten, ne, im Sinne der Adhärenz. Es ist halt einfacher, nur eine Tablette am Tag zu nehmen als 6. Und da ist das Proberin retardiert 30 Milligramm eine ganz gute Dosis. Auch im Sinne von den Nebenwirkungen ähnlich verträglich wie der Rest. Die neueren Mittel, also das Solifenazin, Darifenazin oder auch Fesoterodine, die sind aus meiner Erfahrung noch nicht erforscht genug für die Behandlung von Patienten mit Querschnittlähmung. Wenn der Grund der Überaktivität in der Blase ein anderer ist, dann sehe ich das aber so, dass man die sehr gut verwenden kann.
Okay. Jetzt sind wir irgendwie dabei und überlegen uns, die Substanzklasse zu wechseln. Wie ist es mit Mirabegron oder Vibegron, das ja jetzt ganz neu ist?
Hot Topic,
Was?
genau. Ja, jetzt fällt mir doch noch mal ein wichtiger Nachtrag ein, weil das so oft kommt für die Anticholinergika. Ich weiß nicht, ob man das später noch irgendwie mit reinnehmen kann. Und zwar gibt es ja bei dem Oxybutynin auch die transdermale Applikation. Also schönes, gutes Pflaster drauf, alle 3 Tage wechseln. Und da ist natürlich eine recht gute Bioverfügbarkeit vom Wirkstoff gegeben. Auch die Verträglichkeit ist tendenziell besser, als wenn ich oral das Oxybutynin als Tablette verabreiche. Das Problem ist nur, dass der Wirkspiegel sehr schwankt und in diesen Phasen vor dem Pflasterwechsel doch ziemlich im Keller ist. Und deswegen ist es in der Langzeitanwendung aus meiner Sicht der Dinge nicht geeignet.
Okay.
Jetzt nehme ich den Ball gerne auf. Die Frage war, wie kann ich denn die sympathomimetischen Therapien erklären und welche gibt es da? Meinen Patienten erzähle ich das gerne so, dass praktisch der Tiger von hinten sich anschleicht und sie stellen das fest, der Sympathikus wird aktiviert, sympathikomimetisch, und da geht es erstmal nur darum, wegzurennen. Die Blase ist völlig egal, die wird runtergefahren. Und das ist letztlich auch das, was wir erreichen wollen. Die Blase soll ruhiger werden. Und das Interessante bei den Sympathikomimetika ist, dass die vor allem in der Speicherphase wirken. Warum ist das interessant? Ja, wenn ich vielleicht selber noch Wasser lassen kann, dann zerschießt mir das eine anticholinerge Therapie mit beispielsweise Oxybutynin. Aber wenn ich nur die Speicherphase verbessern will, dann kann ich mit den Beta-3-Mimetika ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Ein klassisches Beispiel wäre die junge MS-Patientin mit überaktiver Harnblase, die selber gut Wasser lassen kann, aber 30 Mal am Tag springt. Da wirken diese Medikamente eben doch sehr, sehr gut. Nebenwirkungen jetzt beim Bet-Miga. Und du hattest es ja vorher genannt, wären Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten bis hin zur Herzrhythmusstörung. Die sind insgesamt sehr selten, aber muss man gut aufklären. Und auch der Blutdruck kann sich erhöhen. Das heißt, die Patienten müssen regelmäßige Blutdruckkontrollen auch selbst anwenden, damit sie da am Ball bleiben. Beim VB Crohn, ja, tatsächlich brandneu, ich meine Ende November erst auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt gekommen. Es gibt's schon länger auf dem US-Markt. Meine Erfahrungen sind noch begrenzt. Das heißt, dass die Reaktion aus Herz-Kreislauf-System weniger ausgeprägt bis gar nicht vorhanden sind bei gleichwertigem Effekt. Das heißt, die Blase ist ruhiger, ich habe mehr Zeit, um zur Toilette zu kommen, urodynamisch etwas geringere Detrusorkontraktilität. Also eine aus meiner Sicht gute Substanz, ergänztes Spektrum, ähnlich wie es Bett-Miga einzusetzen. Bin gespannt, wie es weitergeht.
Okay, ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht um November 2024, wo eben das gerade jetzt vor 2 Wochen zum heutigen Tag zugelassen wurde. Olli, abschließend zum Crashkurs sollte schon noch das Botulinumtoxin gehören. Erklär uns mal, wie das aus deiner neurologischen Perspektive einzusetzen ist.
Sehr gerne. Also das Botulinumtoxin A mit verschiedenen Präparaten auf dem Markt, das ist Botox, Dysport und Xeomin, das sind die drei, über die ich jetzt gerne spreche, die schaffen das, was die Medikamente eben nur so kaum schaffen. Und zwar ist das eine lokale Behandlung der Blase. Die werden letztlich mit einer Urethrozystoskopie und einer recht feinen Nadel in den Detrusor Vesicae injiziert und wirklich in den Muskel. Es gibt leider keine Lösung, mit der ich die Blase mit dem Botox-Präparat bestücke, das dann aufgenommen werden kann, sondern ich muss es wirklich mit der Nadel in den Muskel injizieren. Das Ganze geht aber sehr gut. Also innerhalb von 10 Minuten hat man in der Regel 20 bis 30 Injektionen gut gesetzt. Und gerade jetzt bei unseren schwer erkrankten Patienten mit neurogener Funktionsstörung haben wir Erfolgsraten von 8 bis 9 Monaten, die sehr gute Drucksenkung zur Folge haben. Ein Beispiel: Patient, querschnittgelähmt, phasische Detrusor-Überaktivität, unter anticholinergischer Medikation keine Chance auf Trockenheit. Da kann das Botox wirklich sehr gut helfen. Und interessant ist, dass es eben bei der Blase dass es sich um ein glatt muskuläres Organ handelt und wir dadurch immerhin auf die 8, 9 Monate kommen. Bei uns in der Klinik für Neurologie, da werden 1000 Patienten im Jahr gebotoxt an eben anderen Muskeln. Und die Wirkung beim quergestreiften Muskel, die ist in der Regel nur so zwischen 1 bis 3 Monate.
Sehr guter Aspekt. Jetzt kommen wir ganz kurz zu diesem Fall noch, den wir ja jetzt schon behandelt haben. Welche ganz konkreten Empfehlungen würdest du hast es vorhin ja schon mal erwähnt, man könnte das Trospiumchlorid steigern bei unserer Patientin, aber welche konkreten Empfehlungen würdest du jetzt hier angehen, therapeutisch?
Ja, also ich beziehe jetzt die Frage auf die wahrscheinlich klassische Konstellation, die 54-jährige MS-Patientin mit phasischer Detrusor-Überaktivität und dadurch verringerter Blasenkapazität würde sehr stark profitieren, wenn wir die anticholinerge Therapie ergänzen. Entweder wir erhöhen die Behandlung mit Trospiumchlorid. Das kann bis auf 120 Milligramm am Tag verteilt hoch. Wir können aber besser noch ein zweites Anticholinergikum mit dazu nehmen oder auch mit dem Bett-Miga oder Vibegron ergänzen. Und wenn das keine Verbesserung bringt, ich würde das dann im Zweifel urodynamisch kontrollieren, dann wäre auch eine Botox-Injektion indiziert. Die kann tatsächlich für 6 bis 9 Monate zu einer deutlichen Symptomverbesserung führen und auch als Langzeittherapie der Patientin eine ganz hohe Lebensqualität bringen.
Vielen Dank. Jetzt ist eine gute Freundin und Kollegin von mir gerade in der Praxisrotation und hat eine Patientin da. Die Kollegin weiß, dass wir heute diese Folge aufgenommen haben und sagt: Nadim, du bist doch jetzt neurourologischer Crack und ruft mich an. Sie berichtet mir von einer 32-jährigen Patientin, die vor 6 Monaten einen Fallschirmsprung mit Sturz erlitten hat, ist seither querschnittgelähmt ab C5 im Rollstuhl mobil, hat einen sehr engagierten und netten Ehemann und ist jetzt aus der Reha zurück mit ISK und IFK-Anleitung. Die ist jetzt in der Praxis, weil sie immer vor dem Katheterisieren ein komisches Gefühl wahrnimmt. Die Patientin berichtet von öfteren Kribbeln im Nacken. Jetzt haben wir gerade die Patientin einmal katheterisiert für eine Urinuntersuchung. Ines, hilf uns bitte mit dieser Patientin. Was kann man jetzt erst einmal untersuchen oder erfragen bei dieser Patientin?
Ja, gerne. Also es ist ja direkt gleich eine Lernerfolgskontrolle, die wir jetzt machen können, oder? Ich müsste die Fragen direkt an euch zurückgeben. Ja? Also, klar, was ist übrig geblieben? Ihr habt also gesagt, immer so kurz vorm Kathetern, also bei voller Blase, bekomme ich öfter ein Kribbeln im Nacken. Erinnert euch, ich habe vorhin über die autonome Dysreflexie gesprochen und habe auch beschrieben, was es so für Begleitsymptome gibt. Klassisch, wir haben eine hochgelähmte Patientin, junge Patientin, volle Blase und dann dieses Symptom. Das impliziert direkt den Gedanken, könnte das was sein? Das heißt, das Erste, was ich frage, ist, wann war die letzte Blasenentleerung? Die muss ja eben gewesen sein. Ihr habt gesagt, ihr habt Urin nochmal abgenommen. Möglicherweise ging es ihr danach schon deutlich besser. Vielleicht nicht, aber diese Frage würde ich stellen als allererstes. Dann würde ich parallel dazu ein Monitoring oder eine Blutdruckmessung durchführen, um zu gucken, ist da was im Busche. Und dann natürlich sofort Sonografie mit der Frage, ist die Blase jetzt voll? Wenn ja, sofort entleeren. Wenn es jetzt nicht die Blase ist, denk bitte dran, einfach nochmal überlegen, was war denn das mit den Hohlorganen? Es ging ja darum, dass diese Symptome, diese autonome Dysreflexie halt bei Dehnung der Hohlorgane hervorgerufen wird. Was ist das zweite Hohlorgan? Der Darm natürlich. Und es ist eine querschnittgelähmte Patientin, hochgelähmt. Gerade die haben in der Regel eine ausgeprägte Mastdarmfunktionsstörung. Ich frage also, wann war das letzte Mal abgeführt? War es auch ausreichend? Ich untersuche die Patientin digital, rektal, gucke mir an, ob die Ampulle vielleicht gefüllt ist, untersuche das Abdomen und so weiter. Also auch das kann ein Grund sein für. Aber wie ich vorhin schon sagte, 80% ist es die Blase und so denke ich, ist es auch hier in dem Fall. Also Fragen, Blutdruck messen, Sonografie, Abdomenuntersuchung und dann, wie vorhin schon gesagt, Ursache beseitigen, das ist das A und O.
Nun ist es ja wirklich kein seltenes Thema und wir sollten vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, Ines. Was passiert denn eigentlich üblicherweise beim Querschnitt mit der Blase?
Da können wir uns alle zurücklehnen und können uns jetzt 2 Stunden was anhören. Nein. Ist auch total einfach. Onkologie ist ja auch total, wie ihr merkt, total einfach. Also beim Querschnitt ist das so, es ist tatsächlich abhängig von der Läsionshöhe. Ganz klar. Und auch davon, habe ich jetzt eine komplette Lähmung oder habe ich eine inkomplette Lähmung? Jetzt mal ganz einfach gesagt. Und nur diese allererste Phase, von der ich vorhin schon sprach, dieser sogenannte spinale Schock, der ist so läsionsunabhängig. Ne? Und der dauert so Tage bis Wochen. Da sage ich meinen Patienten immer, da schläft alles. Da schlafen die Muskeln, da schläft die Blase, schläft der Darm. Das heißt, übersetzt urodynamisch, wir haben bei der Blase eine Akontraktilität oder eine Asensitivität. Das heißt, die Blase kann wunderbar speichern, aber eine Miktion oder Entleerung ist eben nicht einzuleiten. Das ist so diese erste Phase. Dann kommt die Phase des Übergangs. Das ist also die schwierigste Phase, sowohl für den Patienten als auch für den Therapeuten. Weil da hat man weder das eine noch das andere. Und da geht es los, da müssen wir wirklich gucken, was haben wir denn für eine Läsionshöhe. Jetzt haben wir uns hier eine Patientin angeguckt, eine C5 gelähmte Patientin, also relativ hochgelähmt, am Halsmark gelähmt. Und ich habe mir überlegt, wie erkläre ich das am allerbesten? Und ich habe mich für die Variante entschieden, wie ich es auch meinen Patienten erkläre. Man muss sich vorstellen, ich habe das Gehirn, da hängt sozusagen das Rückenmark dran und das Rückenmark endet am sogenannten Konus und dann geht das quasi in die Cauda equina über. Und alles, was oberhalb des Konus ist, ist sozusagen, macht eine Schädigung des oberen motorischen Neurons und alles, was unterhalb des Konus ist, stellt eine Schädigung des unteren motorischen Läsions dar. Was bedeutet das? Wenn ich eine obere Motoneuronläsion habe, geht das in der Regel einher mit einer diffuser Überaktivität mit und ohne DSD, all das, was wir vorhin schon gelernt haben. Und wenn ich eine Schädigung des unteren motorischen Neurons habe, dann geht es in Richtung schlaffe Blase, Akontraktilität oder Hypokontraktilität. Und das in Verbindung mit komplett und inkomplett habe ich dann ein ganz buntes Bild von Möglichkeiten. Ich kann also eine Überaktivität haben, die sozusagen noch einhergeht mit der Möglichkeit des Wasserlassens. Ich kann eine Überaktivität entwickeln, ohne dass ich irgendetwas davon merke und trotzdem quasi eine sogenannte Reflexmiktion ausbilden kann. Also dieses Bild ist sehr, sehr bunt und würde wirklich den Rahmen jetzt sprengen. Aber einfach nur merken, oberes und unteres Motoneuron, oberes diffuse Überaktivität, unter eher die schlaffe Blase.
Olli, jetzt mit diesem Hintergrundwissen, was wir jetzt erlangt haben, welche Diagnostik ist jetzt im initialen Stadium wichtig? Ich stelle diese Frage mit der Gefahr hin, dass wir uns in diesem Podcast heute vielleicht wiederholen.
Ja, was ist wichtig am Anfang? Also glücklicherweise gibt es für Patienten mit Querschnittlähmung in Deutschland die Querschnittgelähmtenzentren. Die Traumaversorgung muss nicht unbedingt schon im Querschnittzentrum erfolgen, sondern erfolgt oft davor, aber die Verlegung erfolgt sehr schnell dann ins Querschnittgelähmtenzentrum. Und da stellt sich dann auch die Frage aus neurourologischer Sicht, was sind denn die frühen Untersuchungen, ab wann macht was Sinn? Und wie wir gerade schon gehört haben, in der spinalen Phase, in der spinalen Schockphase, ist erstmal alles ruhig. Das heißt, die Urodynamik direkt nach Querschnittlähmung ist nicht so sinnvoll. Es gibt Patienten, bei denen der spinale Schock nicht so lange dauert. Da muss man wach bleiben. Und es gibt Patienten, da dauert der spinale Schock deutlich länger, bis zu 6 Monaten und mehr. Und daran würde ich auch die Diagnostik knüpfen. Grundsätzlich kann man aber sagen, eine Anamnese ist sehr früh wichtig. Was war vorher? Wie klappen Blasen- und Darmfunktionen auch jetzt nach Querschnittlähmung? Körperliche Untersuchung, den Reflexstatus, den hatten wir schon gehört. Die Sonographie, auch die Nierenwerte als laborchemische Untersuchung gerne mit Cystatin C bei unseren querschnittgelähmten Patienten wäre ganz gut, vor allen Dingen als Ausgangsbasis. Wir kennen auch den Sammelurin. Also uns geht es dabei um eine möglichst frühe Erfassung des Zustandes, um auch besser im Langzeitverlauf schauen zu können, ja, was tut sich denn da? Ich glaube, so das Wichtigste bei der Planung und der Diagnostik ist, man macht nicht einmal kurz eine Diagnostik und dann hat man alles erkannt, sondern da ist eine sehr hohe Dynamik drin. Deswegen sagen wir auch Urodynamik, denn die Neurologie verändert sich, die Blasendruckmessung, die Ergebnisse verändern sich und die Frage, auf die du sicherlich hinaus willst, wann mache ich denn jetzt meine erste Blasendruckmessung? Ja, von den Empfehlungen her ist es so, dass wir nach 4 bis 6 Wochen schon eine erste orientierende Messung befürworten. Wenn das nicht möglich ist, auf jeden Fall innerhalb der ersten 3 Monate und dann abhängig vom Befund. Bei der schlaffen Blase hat man in der Regel noch länger Zeit und kann 1-2 Monate später nachkontrollieren. Wenn die Spastik der Blase aber schon früh da ist und ich die schon nachgewiesen habe, dann muss ich die akut behandeln und auch nach wenigen Wochen nachkontrollieren und wirklich immer wieder draufpacken, bis die diffuser Überaktivität im Griff ist. Sonst rennt man der Erkrankung einfach ewig hinterher.
Okay, jetzt haben wir das gemacht und die Patientin und der Ehemann, beides ja fitte und motivierte Menschen, sitzen jetzt vor uns. Was sollten wir empfehlen, Ines? Ich denke jetzt stichwortmäßig natürlich an intermittierender Selbstkatheterismus, intermittierender Fremdkatheterismus, Dauerkatheter, suprapubischer Katheter. Hilf uns bitte.
Genau. Die Dinge, die du jetzt angeführt hast, da geht es natürlich darum, wie kriege ich die Blase leer, ne? Aber wir müssen ja immer 2 Ziele beachten. Ziel Nummer 1 ist, ich muss eine stabile Speicherphase, wir werden speichern, stabile Speicherphase schaffen, und zwar ein Niedrigdruckreservoir. Das mache ich mit den Dingen, die der Olli gerade erklärt hat, mit Medikamenten, mit Botox, wenn gar nichts geht, auch später operativ. Ziel Nummer eins haben wir erreicht. Wir haben eine gute Speicherphase jetzt hergestellt. Und jetzt kommt die Situation, wie bekomme ich eine kontrollierte Entleerungsphase hin? Das soll natürlich so sein, dass ich mit einer sicheren Kontinenz gesegnet bin und eben auch gesellschaftsfähig bin. Und da ist natürlich, hängt es ganz stark davon ab, was habe ich urodynamisch herausgefunden? Inwieweit muss ich die Blase so ruhig stellen, dass ich quasi zwar eine gute Speicherphase habe, aber dann zum Beispiel mit Katheterismus intermittierend selbst oder fremd die Blase entleeren muss? Das wäre eine Variante. Oder es gibt die Option, ich kann es so hinbekommen, dass ich zum Beispiel auch eine Reflexmiktion machen kann. Kann ich auch medikamentös machen, indem ich einfach nur ein bisschen weniger anticholinerg arbeite und von unten vielleicht noch einen Alpha-Blocker dazu gebe. Oder ich kann sogar das Ganze nochmal operativ quasi unterstützen, indem ich eine Sphincterotomie mache und den Patienten mit dem Kondomurinal versorge. Also diese Hilfsmittel, die wir zur Verfügung haben, sind ganz, ganz bunt. Und natürlich ist der Goldstandard das intermittierende Katheterisieren. Und er hat jetzt zweimal angeführt, dass die Patientin so einen netten, engagierten Mann hat. Ja, klar, das ist total entscheidend, das soziale Umfeld. Und wenn es die Patientin, wir haben gelernt, Hochgelähmte werden auch die Hände eingeschränkt sein. Wir haben hochgelähmte Frauen, die das können. Aber wenn sie es nicht kann, könnte ihr Mann zum Beispiel unterstützen. Aber das muss man dann wirklich sehr individuell entscheiden.
Wie ist es hier? Also jetzt hast du den quasi ISK oder IFK beschrieben. Wie ist es hier mit einer Indikation für einen Dauerkatheter oder einen Puffy-Zystofix, wie man es nennen möchte?
Genau. Also wäre niemals die erste Indikation, niemals. Aber wir leben natürlich nicht im Traum und erstens stimmt nicht immer das soziale Umfeld, das muss man ganz klar sagen. Aber davon abgesehen, auch die medizinischen Komponenten sind auch nicht immer vorhanden. Wir bleiben bei der hochgelähmten Patientin, wenn sie komplett und hochgelähmt ist und keine Handfunktion hat, die das Ganze umsetzen kann, dann überlege ich als nächstes, naja, jetzt habe ich den engagierten Ehemann. Ist das sinnvoll in jedem Fall, dass er das übernehmen soll? Es gibt einfach Partner, die machen das. Wir denken aber ein Stück weit so, dass natürlich der Partner eher der Gesellschafter ist und nicht der, der quasi permanent pflegt. Das ist auch eine gewisse Abhängigkeit, die eine Rolle spielt. Das muss man sehr gut gemeinsam mit dem Paar dann auch besprechen. Es gibt natürlich auch operative Verfahren, bei denen man im Prinzip auch die Blasensituation und die Entleerung auch wiederherstellen kann. Stichwort Brindley und so weiter. Aber das sind natürlich schon sehr große, hochspezialisierte Eingriffe, die wir nicht am Anfang denken. Ja? Und selbstverständlich, auch ein suprapubischer Katheter kann eine Lösung sein, aber man muss dann wirklich genau überlegen und auch die Patienten entsprechend aufklären, dass die Komplikationen dann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber wenn die Blase gut eingestellt ist, nicht wie bei der MS-Patientin, die wir vorhin besprochen haben, dass bei liegendem Katheter auch noch eine Inkontinenz passiert, dann haben wir kein suffizientes System.
Wie ist es jetzt? Also angenommen, wir haben dieses Umfeld und das kann gewährleistet werden oder vielleicht, wenn wir beide Situationen haben wollen, auch nicht. Wie ist es mit den Verlaufskontrollen? Also man leitet diese Patientin an, entlässt sie, sie meinetwegen kann sich selbst katheterisieren. Wann sollte ich die wieder sehen? Welche Untersuchungen brauche ich da im Verlauf?
Der Uli hat schon die Erstmessung dargestellt und er hat auch dargestellt, wenn wir eine Veränderung machen, medikamentöse Neueinstellung, da gehört auch eine Kontrollmessung in der Regel dazu. Das sind so die Basics. Ansonsten sind unsere Patienten in einer sogenannten lebenslangen Nachsorge. Und ich sage immer, wenn wir Patienten entlassen, wir sind ihre zweite Heimat, dass sie sich aufgehoben fühlen. Das ist ein Zentrum, wo es also Menschen gibt, die sich wirklich mit diesen Erkrankungen auskennen. Das heißt, sie kommen mindestens einmal im Jahr zu uns, sind aber auch aufgefordert, wenn es Probleme gibt, beispielsweise rezidivierende Harnwegsinfekte oder neu aufgetretene Harninkontinenz, sich dann wieder vorzustellen oder wenn sie feststellen, die Medikamente, die erst ganz gut waren, sind nicht mehr gut verträglich und so weiter, dann gucken wir die Patienten wieder an und dann wird entsprechend auch eine Verlaufskontrolle urodynamisch durchgeführt.
Sehr, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Fall. 76-jähriger Mann vom niedergelassenen Urologen zur Laserenukleation der Prostata in die Klinik eingewiesen. Nebenbefundlich hat er ein bisschen Bluthochdruck, eine Hyperurikämie und einen Schlaganfall gehabt, nimmt deswegen ASS. Symptomatik schildert sich so, dass er oder dass der Urologe einen Resthahn festgestellt hat, so 450 Milliliter. Der Patient selbst sagt, er hat ein bisschen schwächeren Harnstrahl, nimmt Tamsulosin ein, hat ihm aber nur mäßig geholfen. Befundlich sehen wir im Trussen 45 Milliliter Drüse, die Nieren sind in Ordnung, die Blase eben ungefähr mit diesen 400 Millilitern gefüllt, die Blasenwand ist zart, der PSA ist bei 2,4 und der Urin sieht gut aus. Wir sitzen in der Indikationsbesprechung und fragen uns jetzt, warum dieser Mann keine Blasenwandverdickung hat bei der Symptomatik. Olli, was spricht hier gegen eine normale Obstruktion?
Ja, ich würde sagen, es sind verschiedene Faktoren, die einen stutzig machen können. Und gerade in der Indikationsbesprechung geht es mir darum, was ist sehr häufig. Und da ist die Konstellation mit, ich sag jetzt mal, chronisch 450 Milliliter Restharn schon außergewöhnlich jetzt für die Symptomatik. Also bei deiner Fallvorstellung bin ich vor allen Dingen auf diese große Restharnmenge gestoßen. Dann klar, ist die neurologische Erkrankung ausschlaggebend dabei, ein Schlaganfall, bei dem eben kaum klar ist, was der für Effekte auf die Blasenfunktion haben kann. Also es ist querbeet alles möglich. Die Medikation mit Tamsulosin, da ist es wieder, bringt ja in der Regel doch eine zumindest zeitweise Verbesserung. Die meisten Patienten berichten das. Und ja, die Frage nach der Blasenwand ist wirklich schwierig. Aber wenn eben auffällt, dass da überhaupt nichts zu holen ist, die neurologische Erkrankung da ist, dann sollte man zumindest genau hinschauen.
Was sind genau die Faktoren, die mich an diesem Fall in der OP-Vorbereitung stutzig machen sollten? Du hast es schon angeschnitten und also ich frage tatsächlich aus purem Eigeninteresse, weil ich genau diesen Fall bei mir in der prästationären Aufnahme sitzen hatte, diesen Patienten. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber ich konnte es für mich selber nicht objektivieren. Also was muss ich in der Anamnese, wenn ich so denke, erfragt haben und welche Befunde können mir vielleicht dabei helfen, da auf den richtigen Trichter zu kommen?
Ja, ich denke, ganz wichtig ist die ganz gezielte oder erweiterte Anamnese, eben auf neurologische weitere Symptome. Gibt es andere neurologische Vorerkrankungen? Gibt es sowieso schon bekannte Bildgebungen, MRT, der Wirbelsäule etc.? Aber jetzt von der Anamnese her würde ich gezielt, sobald die Blasenfunktion schon auf dem Tisch liegt, immer auch nach einer Darmfunktionsstörung fragen, gezielt auch nach einer Sexualfunktionsstörung fragen und sensible oder motorische Defizite abgleichen. Es kann ja sein, der Patient hat eine Reithosenanästhesie, kann schlecht Wasser lassen und stellt sich vor zur Operation, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine neurologische Ursache dahinter steckt, doch erheblich größer.
Habe ich Möglichkeiten, wenn ich jetzt nicht sofort Zugriff auf eine Urodynamik habe, das für mich ein bisschen besser einzugrenzen? Also ich sag mal, die Relation von Symptomatik und Restharn, die ist ja schon irgendwie auffällig. Ist hier zum Beispiel ein Uroflow sinnvoll? Würde ich da zum Beispiel was anderes erwarten als jetzt, sage ich mal, bei einer typischen Obstruktionskurve?
Ja, finde ich schwer zu sagen. Der Stellenwert der Uroflowmetrie lässt mir leider keine Aussage zu, ob jetzt eine Obstruktion vorliegt oder nicht. Also ich finde, es ist das Grundverständnis, das ist so die Basis. Warum brauche ich die Urodynamik, wenn ich doch den Uroflow habe? Der Uroflow zeigt mir prima die Harnstrahlkurve. Ich sehe da, wie viele Milliliter pro Sekunde kommen da raus. Also ich messe das Ergebnis. Ich weiß aber eben nicht, ist die Blase als Muskel zu schwach? Und deswegen ist vielleicht der Uroflow so zart, oder ist die Obstruktion schuld? Also mir reicht es nicht aus, wenn ich dann den Patienten mit dem Diabetes denke, Polyneuropathie, Detrusor ist schwach, schafft einfach die Kraft nicht, dann ist der Uroflow sehr ähnlich wie bei einem Prostatiker, ohne dass ich jetzt eben die Obstruktion vorhersagen kann. Das heißt, im Zweifel würde ich sagen, bei neurogener Grunderkrankung noch dies und das, was nicht gut passt. Wenn vorhanden, wäre die Urodynamik eine sehr gute Option, um die Obstruktion halt wirklich zu erkennen. Und Das ist insofern wichtig, dass das Ergebnis der Operation schon auch davon abhängig ist, ob nun Obstruktion vorliegt oder nicht. Ich denke, dass die Kapazitäten in den Kliniken für eine Urodynamik vor Prostatarresektion, dass sie nicht hoch ist. Aber gerade für Patienten höheres Lebensalter, neurologische Vorerkrankungen, da sollte das geprüft werden.
Na gut, aber die Indikationsbesprechung wird jetzt knallhart abgebrochen. Das Credo lautet hier jetzt, die operative Desobstruktion wird jetzt mal gemacht, dann ist das nämlich erledigt und das Thema auch ausgeschlossen. Oder Ines, das ist doch genau das, was jetzt kommt.
Ich finde es super, wirklich super. Also es wird jetzt erstmal erledigt, ne? Klasse. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, der Patient wurde eingewiesen mit all diesen Kriterien. Es stand aber nirgendwo die Aussage, was war denn nun zystoskopisch? Also diese subvesikale Obstruktion, das wäre meine Frage. Also ich bin der Chef von dieser Klinik, okay, was war denn jetzt nur die Situation zystoskopisch? Waren es denn obstruktive Prostataseitenlappen oder nicht? Das wäre schon mal so eine Frage. Aber am Ende des Tages ist es so, ich kann ja Läuse und Flöhe haben. Ich habe die subvesikale Obstruktion und ich habe die Neurologie. Das ist ja das, ne? Und das muss ich dem Patienten schon erklären. Und ich kann dem Patienten schlecht erklären. Jetzt machen wir doch erstmal das und gucken mal so. Das halte ich ein bisschen für schwierig, ganz ehrlich. Ich weiß, wie die Realitäten sind, aber da bin ich zu sehr Neurourologe. Also ich würde ganz klar sagen, also ich brauche die Zystoskopie, um subvesikal einschätzen zu können. Und ich brauche wenigstens eine orientierende Urodynamik, um zu gucken, habe ich dann da vielleicht doch eine Detrusor-Hypokontraktilität, wo ich genau weiß, wenn ich das nämlich habe, kann ich dem aushobeln, wie ich will, da danach immer noch einen Rest haben. Und das ist einfach nicht fair, ne? Von daher, also würde ich das dann schon machen.
Das heißt, du hast es jetzt schon quasi erwähnt, was wäre in diesem Fall, so wie wir mit diesem Beispiel drauf hinaus wollen, der wahrscheinlichste Befund der Urodynamik, Ines?
Der wahrscheinlichste, den ich mir vorstellen kann, bei dem eingeschränkten Flo- und Resthahn, doch eher eine Detrusor-Hypokontraktilität. Das ist meistens keine A, ist eher so eine Hypokontraktilität. Und wenn dann sozusagen noch eine Obstruktion dazukommt, das kann ja sein, dann habe ich natürlich diese Situation. Dann habe ich aber auch eine gute Ausgangsposition, um den Patienten auch adäquat aufzuklären. Das ist ja auch wichtig.
Okay, Olli, was ist jetzt die Konsequenz aus so einer Urodynamik? Du hast es ja vorhin schon angedeutet. Wir würden ihn jetzt mal nicht operieren, aber was machen wir jetzt mit dem?
Na gut, bei der chronischen Harnretention von immerhin fast 500 Millilitern braucht er irgendeine Hilfe der Blasenentleerung. Ich denke, sonst ist es ein Pulverfass, auf dem man sitzt, oder der China-Böller, der schon angezündet ist. Das kann Monate gut gehen, aber das kann eben auch sehr schnell hochgehen. Also der bräuchte dann gute Aufklärung, je nach Handfunktion kann der einen Eimerkatheterismus erlernen. Der kann auch über einen Zystofix, über einen Dauerkatheter versorgt werden. Wir haben leider medikamentös, außer jetzt den schon bekannten Alpha-Blockern und dem Finasterid, nicht viel in der Hand. Es gibt keine ausreichend guten Medikamente, die die Kontraktilität der Blase wiederherstellen. Und damit muss man den Patienten eben gut beraten. Auf der anderen Seite eben führe ich die Operation durch, verschaffe ihm, wenn es im Worst Case kommt, seine Inkontinenz, ohne dass er gut die Blase entleeren kann, habe ich auch nichts gewonnen. Sehr schwierig zu entscheiden. Wenn in der Urodynamik tatsächlich rauskommt, die Blase macht nichts mehr, dann muss man ihn trotzdem adäquat behandeln.
Wie ist es eigentlich mit diesem guten alten Uperitit-Distigmin? Es könnte durchaus sein, dass ich sowas mal in einer Krankengeschichte gelesen habe. Die Ines schüttelt schon ganz heftig den Kopf. Was meint ihr dazu?
Uperitit ist wirklich nicht zu empfehlen. Es bringt überhaupt nichts. Also es könnte wirklich lassen. Und vielleicht noch mal kurz zu diesem. Wir sind ja auch, glaube ich, nicht gegen die Operation, um Gottes Willen. Also wie der Olli schon sagt, das ist echt eine schwierige Entscheidung, weil es kann ja sein, je nachdem wie diese Detrusor-Hypokontraktilität ausgeprägt ist. Vielleicht schaffen wir es mit einer Prostata, also die subvesikale Obstruktion gut zu beseitigen. Dann reicht vielleicht auch weniger Druck von oben. Aber das wissen wir nicht, ne? Und da muss man eben Risiko und Nutzen abwägen. Also das ist wirklich die Aufklärung des A und O und nicht nur immer gegen die Turbostata.
Justus, ich habe dir vorhin schon angedroht, das wird eine Folge zum aktiven Zuhören. Ich fühle mich jetzt schon total, naja, was heißt total gut, aber ich fühle mich wesentlich besser informiert, was dieses Fachgebiet angeht und überlege schon, wie ich das irgendwie in meine Ambulanzdienste einbauen kann. Ines, wir hatten dieses Gespräch mittlerweile schon zweimal in kleinerer Runde. Erklär uns Laien doch mal, warum die Neurourologie so oft unterschätzt wird und vielleicht stichpunktartig, was die Hauptinhalte einer neurourologischen Tätigkeit sind.
Gern. Also wenn mich jemand fragt, womit ich mich so den ganzen Tag beschäftige, so neben der Paraplegologie, dann ist das im Prinzip Blase, Darm und Sex. Und es geht tatsächlich um diese Trias in der Neurourologie. Es geht wirklich um die neurogene Dysfunktion des Harntraktes plus die neurogene Darmfunktionsstörung plus Sexualfunktionsstörung bei neurogenen Erkrankungen. Und die Neurourologie, das ist das, was wirklich extrem spannend ist, ist im hohen Maße interdisziplinär und interprofessionell. Das wird insbesondere deutlich bei den verschiedenen ABMF-Leitlinien, die wir in den letzten paar Jahren unter neurourologischer Federführung im Prinzip erstellt haben. Wir hatten vor kurzem die Möglichkeit, das erste Update unserer sogenannten Schwangerschaftsleitlinie zu veröffentlichen. Das ist großartig, wenn Sie dann als Neurourologin mit Gynäkologen und Hebammen und Urotherapeuten zusammenarbeiten. Sie lernen so viel im Rahmen dieser Leitlinienerstellung und können so viel einbinden, weil gerade bei Patienten mit MS, mit Querschnitt, mit neurologischen Spina bifida ist es so entscheidend, dass gerade auch in dieser Phase ein neurologisches Know-how da ist. Und da haben wir eben diese Leitlinie geschaffen oder eine Leitlinie, da geht es ausschließlich um das intermittierende Katheterisieren. Was gibt es denn überhaupt? Worauf ist denn zu achten? Wie sind denn die rechtlichen Dinge? Das sind alles so Fragestellungen, die kann man auch nicht als Neurourologe oder als Urologe allein beantworten. Da brauchen Sie wirklich auch Leute wie eben Urotherapeuten, die sich tagtäglich damit beschäftigen und die da wirklich an der Frau oder an dem Mann sind. Und das ist extrem spannend. Der Olli erwähnte vorhin schon die Leitlinie zu den Neurogen-Darmfunktionsstörungen. Also ehrlich, als junge Urologin habe ich niemals geglaubt, dass ich mich jemals mit dem Darm in dieser Art und Weise auseinandersetzen würde. Aber heute finde ich das alles super spannend. Das ist spannend, weil wenn man sich überlegt, allein embryologisch und anatomisch gehören nun mal Blase und Darm ganz eng zusammen. Und wenn Sie dazu noch die neurogene Versorgung hernehmen, dann wissen Sie, dass Blase, Darm und Sex einfach eine Einheit bilden. Und wenn dann neurologisch irgendwas nicht in Ordnung ist oder gestört ist, dann sind diese drei Funktionen einfach zu beachten. Und das ist das, was ich mache den ganzen Tag und auch der Olli. Und ihr hört schon, das ist eben extrem spannend und vielseitig.
Wie komme ich jetzt als Assistenzarzt in einem Krankenhaus vielleicht ohne neurourologischen Schwerpunkt in Kontakt mit dem Thema oder an ein Netzwerk und kann davon hinterher vielleicht sogar gut was mitnehmen?
Da würde ich gern auf zwei Dinge verweisen. Ich habe vorhin schon mal den Verein Neurourologie erwähnt. Wir haben eine Homepage, www.neuro-urologie.org. Dort findet ihr im Prinzip alle unsere Aktivitäten und ihr findet auch wirklich alle Neurourologen im deutschsprachigen Raum, sprich Österreich, Schweiz und Deutschland. Und wir sind alle offen, auch wirklich für Hospitationen, für Anfragen. Manchmal geht es ja auch einfach nur, ich habe einen Patienten, den würde ich gerne mal besprechen. Ich kenne eigentlich keinen, der da sagen würde, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Das ist das eine. Und das zweite ist diese Hospitationsplattform. Auch hier die Homepage www.urodynamik-hospitations.de. Das ist eine Möglichkeit, wo ihr einerseits Urodynamik-Kurse belegen könnt, euch anmelden könnt. Andererseits gibt es die Option, wirklich direkt zu uns zu kommen, ohne einen großen Kurs zu machen, sondern ihr begleitet uns einfach ein paar Tage, jeden Tag auf unserer Arbeit, auf Station, im Team, auf den Visiten, aber auch zur Urodynamik natürlich. Und ich denke, da seht ihr auch die Breite, weil Neurourologie ist eben nicht nur Urodynamik lesen, das ist eben viel, viel mehr. Das ist eben konservativ, minimal invasiv bis hin zu den großen Operationen. Deswegen sind wir auch Urologe geworden.
Ich glaube, bei dieser Folge wird für mich dieser Anhang durchaus interessant werden. Vielen Dank, Ines. Am Ende einer jeden Folge fragen wir immer nach diesem einen Tipp für die urologischen Assistentinnen und Assistenten. Olli, wir haben ja schon einiges von Ines gehört, gerade was Werbung für die Neurourologie machen soll. Aber was ist denn dir wichtig, was die Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt mitnehmen sollten aus unserer heutigen Folge?
Also, mir ist wichtig, vielleicht ist es auch klar geworden, dass Neurourologie auch richtig Spaß machen kann. Also ich fühle mich da richtig wohl und wir haben vor allen Dingen für Patienten, aber eben auch für viele interessierte Gruppen selber auch Videos gemacht zu diesen ganzen schwierigen Fragen. Wie wird gepinkelt? Warum kriegt man ständig die Harndrangsinfektion? Was ist das mit dem Katheterismus? Wir haben da selber Videos auf YouTube hochgeladen, auf die Plattform UROQ, U-R-O-Q. Und ich kann nur jeden einladen, sich das nicht immer ganz bierernste Wissen einmal auf die Art anzuschauen. Ich denke, das ist ein super Einstieg, weil auch diese Themen Darmmanagement, Sexualität, Kinderwunsch, querschnittgelähmter Papa, der von eben seinen drei Kindern berichtet, das geht richtig unter die Haut, das möchte ich ganz warm ans Herz legen.
Vielen Dank, das werden wir auf jeden Fall in unseren Shownotes verlinken. Ines, was ist dein Tipp für junge Urologinnen und Urologen, wenn es um die Neurourologie geht?
Ich möchte gerne sagen, dass Neurourologie eben nicht nur Urodynamik lesen ist, aber auch. Und traut euch, über den urologischen Tellerrand zu schauen, dann werdet ihr sehen, dass Neurourologie wirklich sexy ist.
Sehr gut, was für ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank ihr beiden. Danke natürlich auch an Martin nochmal an der Stelle.
Von mir auch ein großes Dankeschön, lieber Martin. Liebe Ines, lieber Olli, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Bevor wir uns verabschieden, noch kurz der altbekannte Werbeblock. Mit dieser Folge sind wir tatsächlich auch einem kürzlich geäußerten Hörerinnenwunsch gerecht geworden. Wir freuen uns natürlich weiterhin, wenn ihr uns so fleißig schreibt. Am einfachsten erreicht ihr uns wahrscheinlich über Instagram @katheterkollegen oder per Mail an podcast@gesru.de, ob es eine Folgenidee ist, Feedback oder auch eine Kritik. Schreibt uns immer sehr, sehr gerne. Lieber Justus, liebe Ines, lieber Olli, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Das hat viel Freude gemacht. Tschüss.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.